Interessant, am Anfang des Gottesdienstes, ich fand es toll, wie hier drin ein schöner Lärm war. Ihr habt euch alle unterhalten. Wunderbar. Das freut mich. Also wenn ich es mir raussuchen dürfte, als Pastor genau alles diktieren und ihr müsstet alles tun, was ich wollte, dann würde ich sagen, unterhaltet euch bis eine Minute vor zehn über alles Mögliche. Und das habt ihr getan und das zeigt für mich, da ist was lebendig, ihr kennt euch, da ist was da und das freut mich. Und jetzt sind wir da und hören wir auf das Wort Gottes zu uns. Ein mutiges Unterfangen, das wir heute Morgen tun. Wir stellen uns jetzt diesem Wort Gottes, diesem Reden Gottes zu mir, zu dir. Tun heute Morgen nicht so viele, die meisten tun es nicht. Aber wir tun es jetzt, ein mutiges Unterfangen. Bei manchen Fragen ist man froh, sie stellen sich einem nicht. Zum Beispiel, seit 50, 60 Jahren, den letzten beiden Generationen, haben wir uns in unserem Land eine Frage nie stellen müssen. Wie ist es, wenn ich Hunger habe? Wie ist es in einer Hungersnot? Eine Frage, die wir uns nicht stellen mussten in unserem Land. Drei kurze Blitzlichter zu diesem Hunger, zu dieser Hungersnot. Aktuell, das Jahr 2018. Im Jemen herrscht derzeit die größte Hungerkrise weltweit. Jetzt gerade. 8,4 Millionen Menschen, so viele wie das Bundesland Niedersachsen Einwohner hat, sind komplett abhängig von Lebensmittelhilfen. Viele unterernährte Kinder und mehr als 1 Million unterernährte schwangere und stillende Mütter sind zu beklagen. Im Jemen herrscht seit Jahren blutiger Bürgerkrieg. Blitzlicht 2. Wir gehen zurück 150 Jahre, ins Jahr 1867. Extrem kaltes Wetter führte zum Höhepunkt einer Hungersnot in Finnland. Vor 150 Jahren. Sie gilt als die letzte natürlich bedingte Hungersnot in Europa. Vor 150 Jahren. 15% der Bevölkerung Finnlands sterben. Die Hungersnot verursachte in 3 Jahren etwa 270.000 Tote. In dieser Phase emigrierten tausende Finnen in die Vereinigten Staaten, um der Armut und dem Hunger zu entkommen. Blitzlicht 3. Im alten Israel hat wieder einmal eine Hungersnot zugeschlagen. Unter den Betroffenen ist ein Mann aus Bethlehem mit seiner Frau und den beiden Söhnen. Sie flüchten ins Nachbarland der Moabiter, das ist östlich des Toten Meeres. Niemals hätten sie das freiwillig gewollt. Ein Schritt aus der Heimat raus in fremdes Land, neue Sprachen, unbekannte Sitten. Und vor allem weit weg von dem, was einem bekannt und vertraut ist. Der Hunger macht's möglich. Zum Hunger kommt hinzu in dieser Familie, der Ehemann stirbt. Was das bedeutet in damaliger Zeit? Naomi steht mit den beiden Söhnen plötzlich allein da. Ein Trost ist ihr, dass die Söhne bald schon heiraten, moabitische Frauen, zu denen Naomi eine gute Beziehung findet. Und eine der Schwiegertöchter trägt den Namen Ruth. Es scheint damit zunächst alles wieder gut zu sein. 10 Jahre später geschieht ein großes, weiteres Unglück in ihrem Leben. Naomis beide Söhne sterben. Und damit ist alles weg, was ihr sozusagen Schutz, Halt, Versorgung, Geborgenheit, Lebensgrundlage, ihre Familie, alles weg. Im Text heißt es, das Los war bitter für sie und Jahweh, die Hand, schien gegen sie gerichtet zu sein. Alles weg. Was soll sie jetzt machen? Vor dieser Frage steht sie. Im fremden Land bleiben ohne männlichen Schutz und echte Zukunft oder eben wieder zurückkehren nach Israel, wo sich die wirtschaftliche Lage in der Zwischenzeit erholt hat. Ein tiefer Konflikt, in dem diese Frau steckt. auch für ihre Schwiegertöchter ganz schön schwierig auszuhalten, die das alles aus nächster Nähe miterleben. Naomi bedrängt die beiden Schwiegertöchter, die sie wirklich mag, sie allein in ihre Heimat Israel zurückkehren zu lassen. Sie weiß, was es heißt, in der Fremde zu leben. Das will sie ihren Schwiegertöchtern ersparen. Schließlich, nach langem Zureden, bleibt eine der beiden in Moab zurück, die andere aber, Ruth, ist entschieden. Wirklich entschieden. Beeindruckende Frau. Sie liebt ihre Schwiegermutter über alles und sagt zu ihr, und nun versteht ihr das Bibelwort für diesen Sonntag gleich viel besser. Sie sagt zu ihr, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen oder von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Dieser Vers aus dem Buch Ruth nehmen Brautpaare bevorzugt als Trautext. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Ruth hat diese Worte nun nicht zu ihrem Ehemann gesagt, vielmehr zu ihrer Schwiegermutter. Das ist erstaunlich. Sie sagt das zu ihrer Schwiegermutter. Habt ihr's, ja? Also, darf ich mal schön fragen, mit Handzeichen, wer von euch ist Schwiegermutter? Mal Hand hoch. Ja, ruhig mutig, ihr könnt euch zu einem Schwiegermutter da sein, ruhig bekennen. Okay, eine ganze Latte an Schwiegermüttern. Ich muss euch Folgendes sagen, was ihr wahrscheinlich schon wisst. Schwiegermütter, sage ich euch, haben ja im Allgemeinen eher einen schlechten Ruf. Also man sagt von ihnen, dass sie sich ständig einmischen und man es ihnen nie recht machen kann. Wenn du mit deiner Schwiegermutter in einem Haus leben musst, dann ist Feuer im Kessel. Es gibt gar Selbsthilfegruppen für Schwiegertöchter. Und ich frage euch jetzt nicht unter euch, wer von euch Schwiegertochter ist. Der Problemfall Schwiegermutter scheint in der Familie Naomis kein Thema gewesen zu sein. Die Schwiegertochter sagt zu ihrer Schwiegermutter, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Ich habe mir überlegt, ach Frank, ich würde mir das so wünschen, nicht wenn eine Gemeinde zu mir sagen würde, wo du hingehst, Frank, da gehen wir auch hin. Und wo du bleibst, da bleiben wir auch. Merkt ihr, wie mutig das ist, von dieser Frau das zu ihrer Schwiegermutter zu sagen? Da muss eigentlich kurz mal anhalten, Luft holen. Das verspricht sie. Wow. Ruth ist zutiefst entschlossen, bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben, koste es, was es wolle. Sie wird sie nicht allein ziehen lassen, wie meine Freundin manchmal sagt, niemals, nie. Niemals, nie. Haben wir eine Ruth unter uns? Ist die Ruth Hetzer da? Nein, glaub nicht. Haben wir sonst eine Ruth unter uns? Schade. Hätte ich so schön gefunden. Der Name Ruth geht auf ein hebräisches Wort zurück, das wir übersetzen mit Freund oder auch Begleiterin. Eine Ruth, so bedeutet der Name, heißt Freund, Begleiterin. Merkt ihr jetzt, Ruth macht ihrem Namen alle Ehre. Alle Ehre. Sie ist Begleiterin. Sie begleitet. Und das ist unendlich viel. Begleiten. Mitgehen. Den Rücken stärken. Nicht von der Seite weichen. Ist unendlich viel. Das weiß jeder nur zu gut, der schon einmal auf Begleitung angewiesen war. Wo einer allein es nicht mehr schafft. Wo eine allein es nicht mehr hinbekommt. Mir fallen gleich einige Menschen aus unseren Gemeinden ein, die in den letzten Monaten Hilfe erfahren haben, wo ein Freund da war, wo von einer Not erzählt werden konnte, wo man ganz praktisch angepackt hat, wo man Fürbitte tat, wo man zugehört, wo man erinnert, wo man ermahnt, wo man sich gegenseitig ermutigt hat. Ruth ist eine tolle Freundin, eine vorzügliche Begleiterin. In der Musik- und Filmbranche übrigens ist dieses Motiv, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da werde auch ich bleiben. In der Musik- und Filmindustrie ist das das Motiv, das uns zu Tränen rührt. Wo einer in der Nacht auf den Fluren eines Krankenhauses zubringt, weil er in der Nähe bleiben will. Wo man den Kindern bei den Hausaufgaben hilft, die Kinder im Haushalt helfen. Beim Fahrdienst für den Gottesdienst in der Gemeinde. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er Hilfe annimmt und Hilfe anbietet. Nochmal, es gehört zur Würde eines Menschen, von dir und mir, dass wir Hilfe anbieten und dass wir Hilfe annehmen. Wir alle brauchen eine Ruth und wir alle sind Ruth für andere. Heinz Rühmann sang schon, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Wenn es bei uns zu Hause was zu tun gibt, handwerklich oder wie auch immer, wo ich Unterstützung brauche, was mache ich? Wo ich es nicht allein schaffe, was mache ich? Ich melde mich bei meiner Frau. Es ist gut, dass jemand da ist an meiner Seite. Ich rufe nach ihr, dann arbeiten wir das miteinander ab. Nach getaner Arbeit sagt meine Frau dann immer mal wieder zu mir, das hättest du auch alleine gebraucht. Meist hat sie recht damit. Aber ich sage euch, zu zweit ist schöner. Begleiten, Ruth sein. Ist ein großartiger Liebesdienst, Freund, Freundin sein, was Wunderbares. Ruth konnte so lieben. So verbindet sich, sie bindet sich an ihre Schwiegermutter, sie geht mit ihr in ihr Heimatland zurück. Und dabei geht Ruth mit in die Fremde. Wer so etwas tut, wer einen Weg mit einem anderen geht, ist eine Ruth. Ich übernachte, wo du übernachtest. Ich verbringe dort die Nacht, wo du sie verbringst. Ja, am Ende lässt sich Ruth sogar zu dem Versprechen hinreißen. Erst bei meinem Tod, wenn mir nichts anderes mehr übrig bleibt, wird meine Begleitung zu dir aufhören. Erst dann. Merkt ihr jetzt, warum sich das die Ehepaare manches Mal aussuchen als Trautext? Und als ob das nicht genug wäre, sagt Ruth noch etwas. Dein Volk ist auch mein Volk und dein Gott ist auch mein Gott. Da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken, über diesen Satz. Ruth ist Moabiterin, das heißt, sie gehört einer anderen Religion an. Vor ihrer Begegnung mit Naomi hat sie deren Gott höchstwahrscheinlich überhaupt nicht gekannt. Es war ihr fremd. Wenn sie nun sagt zu ihrer Schwiegermutter, dein Gott ist nun mein Gott, dann können wir ahnen, was sich in ihrem Leben wohl zwischenzeitlich verändert haben muss. Sie hat wohl den Glauben von Naomi angenommen. Sie hat durch ihre Schwiegermutter Gott kennengelernt. Sie hat sich einem Leben mit diesem Gott, mit Yahweh, geöffnet. Sie hat sich schließlich wohl für ein Leben mit diesem Gott entschieden. Aus deren Gott wurde nun ihr Gott. Das könnte jeder von uns und muss jeder von uns auch so sagen. Irgendwann einmal, in einem Leben von jedem von uns, ist das passiert. Der Gott eines anderen wurde nun auch zu meinem Gott. Es geht gar nicht anders. Wir sind immer Nutznießer derjenigen, die vor uns geglaubt haben. Deren Gott. Das war der Grund, weshalb ich vor ein paar Monaten zu meinem Jungscharleiter gefahren bin, nach 35 Jahren. Und ihn besucht und eine Brezel mitgenommen habe zum Frühstück. Und gesagt, Albrecht, jetzt wird es Zeit, dass ich erscheine. Nach 35 Jahren möchte ich dir sagen, dass dein Gott in der Zwischenzeit zu meinem Gott geworden ist. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Wisst ihr, kennt ihr das, dass ein anderer zu euch sagen könnte, oder ihr zu einem anderen sagen könntet, dein Gott ist nun auch mein Gott. Das ist was Schönes und was Wichtiges. Wie schön ist, wenn uns das jemand sagen kann. Vielleicht klingelt eines Tages jemand bei uns an der Tür und sagt uns das, bringt eine Brezel mit und sagt, jetzt wird es Zeit, dass ich erscheine bei dir. Bei dem Gott Naemis also findet Ruth eine neue Heimat. Der fremde Gott wird zu ihrer Heimat, zu ihrer Zuflucht, zu ihrer sicheren Festung. Viele Jahrhunderte später zieht Jesus durch Galiläa. Würde er nicht Jesus heißen, der Retter, müsste man ihn Ruth taufen, der Freund, der Begleiter. Er bietet den Menschen, denen er begegnet, seine Freundschaft an. Er spricht zu ihnen von seinem Vater, dessen Reich angebrochen ist, dessen Königsherrschaft mit ihm begonnen hat. Jesus sucht die Orte der Verlorenen, der Vergessenen, der Vernachlässigten, der Fremden auf und er lädt die an die Tische ein, die sich sonst nicht einmal trauen würden, an den Türen zu klopfen. Er bricht mit dem das Brot, der ihn später verrät. Er wäscht denen die Füße, die ihn später hängen lassen. Er kommt auf diese Welt, die ihm fremd ist und feindlich gegenüber bleiben wird bis heute. Und die Frage muss ich stellen, warum tut er das alles? Warum riskiert er so viel? Warum macht er all das, was man sonst nicht tut? Warum legt er sich mit den Religiösen an? Warum zürnt er? Warum weint er? Warum lässt Jesus seine Familie, seine eigene Familie, fünfe gerade sein? Warum erklärt er die für seine Freunde, die für seine Familie, die den Willen seines Vaters im Himmel tun? Weil er Freund und Helfer zum Leben ist, zum wahren Leben. Weil es nur bei ihm wahres Leben, ewiges Leben gibt. Weil es nichts Dringenderes kennt, als dass aus Verlorenen Gerettete werden. Und ich möchte dir das heute so persönlich sagen. Jesus bietet dir wieder mal, immer noch, ab heute wieder seine Begleitung an. Er sagt dir heute, ich bin jetzt für dich da. Ich bin für dich jetzt die Ruth. Ich gehe jetzt mit dir dorthin, wo du auch hingehst. Durch dein ganzes Leben hindurch. Das ganze Leben hindurch. Das ist entscheidend. Durch Täler und Höhen, in fetten Jahren, durch Dürrejahre, in Gesundheit und Krankheit, in Zeiten der Belastung und Zeiten der Muße, Begleitung auf dieser Erde und eine Freundschaft, die nicht einmal der Tod auslöschen wird. Und am Ende der Tage einen Platz im Schoß des Vaters. Das ist sein Angebot. Heimat eben. Bei ihm ein Platz an seinem Tisch und zu Hause, wo ich sein kann. Ein Ort, an dem ich ausgehalten werde, obwohl ich bin, wie ich bin. Eine Haustür, die mir immer offen steht. Eine Burg, dessen Mauer mir Schutz bieten. Vergebung meiner Schuld. Dies alles legt Jesus in seine Begleitung und Freundschaft zu uns hinein. Und er wünscht sich von uns, Er wünscht sich von uns, dass in seiner Familie, in seinem Reich, Fremde sich näher kommen. Wenn wir uns in der Gemeinde Vertrauen schenken, deswegen redet bis kurz vor 10 ohne Anschlag, wir uns in der Gemeinde Vertrauen schenken, wir anderen nahe kommen können, ich wähle diese Worte sehr bewusst, wir anderen nahe kommen können, ohne dass wir uns fürchten müssen. Habt ihr schon mal euch entdeckt, wie viel Angst in dir, in euch, in uns steckt voreinander? Habt ihr das schon gemerkt? Begegnen zu können, ohne dass wir uns voreinander fürchten müssen. Unser Leben in der Gemeinde ist darauf angelegt, Fremdheit, und die ist überall, auch hier, Fremdheit abzubauen. Es in diesen Räumen miteinander zu erleben, wie Gott uns zueinander stellt. Wie Jesus uns mit sich und dann auch untereinander verbindet. Gemeinde ist der Ort, wo wir es wagen, Hürden und Vorbehalte voneinander abzubauen, wo wir es immer weniger nötig haben, aufzurüsten, abzuschotten, geheim zu halten, uns mit angezogener Handbremse zu begegnen. Stattdessen wir miteinander beten können, unter uns Freundschaften entstehen, wir einander Begleiter sein können, wir uns die Blumen gegenseitig gießen, wenn wir 3 Wochen im Sommerurlaub sind. Gemeinde ist der Ort, an dem Fremde Heimat finden, ein Ort, an dem Grenzen fallen. Und so ein Stück weit wir so werden, wie Ruth zu Naomi und wie Jesus zu uns. Ich lande mit einer Geschichte, und diese Geschichte zeigt uns, das Buch Ruth hat übrigens 4 Kapitel, wir haben das erste Kapitel vorgelesen, nicht? Und das Thema dieses ganzen Buches Ruth ist, wie eine Fremde aus dem Land der Moabiter nur nach Israel kommt. Also diesen Weg hat sie ja noch vor sich. Es war erst der Startpunkt, um in diesem fremden Land Israel sich zu beheimaten, als Fremde anzukommen. Und darum ist mir so wichtig, wie aus Fremden Freunde und Begleiter werden. Deswegen zum Schluss diese Geschichte, die ich euch lesen möchte, und nicht zufälligerweise spielt in dieser Geschichte wieder eine Ruth die Hauptrolle. Es ist bekannt, dass die Kinder aus der Nordstadt nur mit den Kindern aus der Nordstadt spielen. Die Kinder aus der Südstadt spielen grundsätzlich nur mit den Kindern aus der Südstadt. Das können wir locker irgendwie auf Gemeindesituationen übertragen. Ja, denkt das einfach jetzt mal für euch. Warum? Fragt Marie aus der Nordstadt ihre Mama. Warum ist das so? Das verstehen Kinder nicht, ist die Antwort ihrer Mutter. Auch Ruth aus der Südstadt möchte wissen, warum ist das so? Der Vater sagt, Kinder verstehen das nicht. Zwischen der Nordstadt und der Südstadt gibt es eine Wiese. Keine Spielwiese. Kindern ist verboten, hier zu spielen. Keine Kinder aus der Nordstadt und keine Kinder aus der Südstadt sind bisher auf der Wiese gesichtet worden. Warum? Will Ruth wissen. Doch ihre Mama sagt nur, das verstehen Kinder nicht. Und auch Marie möchte wissen, warum auf der Wiese keine Kinder spielen dürfen. Doch ihr Vater sagt ihr nur, Kinder verstehen das nicht. Das stimmt. Ruth versteht das nicht. Und Marie versteht es ebenso nicht. Deshalb stehen die beiden Mädchen an einem schönen Dienstagnachmittag an der Wiese und schauen, als stünden sie an einem See hinüber. Marie steht nördlich und Ruth südlich der Wiese. Ruth, die ihren Hund dabei hat, hebt langsam ihre Hand und winkt dem fremden Mädchen zu. Zögernd erwidert Marie den Gruß. Sie mustern einander, so gut es eben auf die Entfernung geht. Marie ist klein und ein bisschen dick, aber sie scheint ein aufgewecktes Mädchen zu sein. Ruth hat lange blonde Haare unter der Mütze und macht einen recht sportlichen Eindruck. Nach genau einer halben Sekunde weiß Marie, dass ihre Mama das nicht versteht. Nach genau einer halben Sekunde weiß Ruth, dass ihr Vater das nicht versteht. Die beiden Mädchen aber verstehen sich auf Anhieb. Marie und Ruth rennen so schnell sie können einander auf der Wiese entgegen. Die beiden Mädchen fallen sich um den Hals und purzeln dabei um. Marie und Ruth tanzen, bis sich die ganze Welt dreht. Ruths Hund ist auch außer sich vor Freude. Er wickelt die Leine, die Ruth natürlich weiterhin festhält, im Kreis rennend um die Mädchen herum. Zusammen gehen Marie und Ruth nun ein lustig verschnürtes Paket ab. Marie und Ruth lachen zusammen, bis sie Tränen in den Augen haben und Ruth sich vor Schmerzen den Bauch halten muss. Es ist der beste Tag in ihrem Leben. Marie aus der Nordstadt und Ruth aus der Südstadt sind jetzt die besten Freundinnen. Am liebsten spielen sie zusammen auf der großen Wiese zwischen der Nordstadt und der Südstadt. Und ihre Eltern können das nicht verstehen. Marie und Ruth verstehen sich dafür umso besser. Wie aus Fremden Freunde werden. Das ist und bleibt auch Auftrag und Beauftragung an uns als Familie Gottes. Wie aus Fremden Freunde werden. Ich gehe einen kurzen Augenblick des Nachdenkens. Wir beten und stehen dazu auf. Lieber himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in die Fremde gegeben. Jesus, du bist gekommen in eine fremde Welt, die dich damals haarsträubend abgelehnt hat, dich geschlagen, dich gekreuzigt. Aber du hast zu diesem Weg in die Fremde Ja gesagt, hast all das auf dich genommen, hast Versöhnung geschafft, hast aus Fremden Freunde gemacht. So sprichst du uns heute auch an und wir dich manches Mal auch. Wir nennen dich Meister, Herr, Christus, wir geben dir viele Namen, Gott. Du bist meine Burg. Du bist meine Zuversicht. Ich danke dir, lieber Herr, dass du diesen Weg in die Fremde gewagt hast und etwas Wunderbares geschehen ist, das zusammengekommen ist, was zusammengehört, Gott und Mensch. Und Kirche gibt es uns hier an diesem Ort auch deswegen, weil wir diese Botschaft allen Menschen sagen wollen. Wir sind versöhnt mit dir, weil du dein Zuhause verlassen hast und die Fremde gekommen bist. Und nun hilf uns, dass wir dieses annehmen können, es bejahen in unserem Herzen und einen Weg finden zu dem, der links und rechts und vor und hinter uns ist, weil er uns auch fremd ist. Schenk, dass wir in unserer Gemeinde auch einen Ort haben, an dem wir Fremdheit ablegen können, in dem wir uns riskieren, in dem wir echt sind oder werden, in dem etwas gilt von dem, was du, Jesus, gelebt hast. So schick du uns weiter auf die Reise miteinander. Danke, dass du uns zusammengeführt hast an diesem Morgen. Wir haben gehört, was du uns mitgegeben hast. Und so wollen wir mit dem hinausgehen, in die Woche gehen. So wollen wir gemeinsam beten, so wie wir vor dir stehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.